Der Buchstabe P, ich habe ja am Sonntag schon angekündigt, es geht entweder um Pioniergeist oder um Professionalität. Und leider muss ich mich da korrigieren, es geht weder noch. Ja. Es geht heute Abend weder um Professionalität noch um Pioniergeist, wiewohl man das sehr gut hätte machen können. Aber der Heilige Geist hat mich anders geführt. Ich war heute Nachmittag ein bisschen, hatte ich so eine Leere, ich hatte sehr viel zu tun und mit den Kindern und hin und her. Und es ist übrigens erstaunlich, was so eine Hausfrau alles auf die Reihe kriegen muss. Es ist wirklich erstaunlich, staune. Und ich habe mir fest vorgenommen, das dieses Mal so gut wie möglich über die Bühne zu bringen. Aber du kommst ganz schön ins Rotieren, wenn du wirklich allen gerecht werden willst. Und allem gerecht werden willst auch noch. Und da hat der Herr einfach zu mir gesagt, mach was über Planung, Pläne. Das ist ein sehr wichtiges Thema. Vielleicht fast noch wichtiger als Professionalität und Pioniergeist. Das braucht es auch, ja. Aber wenn du keinen Plan hast, wie man im Deutschen so schön sagt, ich habe keinen Plan, was heißt das, ich habe keine Ahnung? Das ist eine Redewendung, die bedeutet, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Wenn du keinen Plan hast, dann kann es wirklich so sein, dass du nicht weißt, wie es weitergeht. Du solltest einen Plan haben. Und heute Abend geht es um dieses wunderbare Thema der Planung, Pläne zu machen, wie wichtig es ist, Pläne zu machen, was die Bibel sagt über das Thema Planung oder Planen. Ich möchte beginnen mit einem Zitat. Nur keine kleinen Pläne machen, sie können die menschliche Seele nicht bewegen. Ich bin froh, dass bei dieser deutschen Übersetzung dieses englischen Zitats im Ursprung auch das englische Original noch steht, denn das englische Original lautet: Make no little plans, they have no magic to stir man's blood. Make big plans, aim high in hope and work. Das ist noch ein bisschen mehr als das, was da im Deutschen übersetzt wurde. Ich übersetze es noch einmal. Make no little plans. Mach keine kleinen Pläne. They have no magic to stir man's blood. Sie haben nicht den Zauber oder nicht die Magie, in Anführungszeichen, die Menschen in Wallung zu bringen, das Blut der Menschen in Wallung zu bringen, sie zu begeistern. Kleine Pläne, ja, du kannst dich nicht wirklich begeistern für kleine Pläne. Aber für große Pläne, da können sich Menschen begeistern. Menschen können sich begeistern, ein Fußballstadion zu bauen, hier im Herblinger Tal. Ja, ich verstehe es. Sollen sie ein Fußballstadion haben, aber dann bitte sollen sie auch entsprechend Fußball spielen, der FC Schaffhausen. Das ist ja wirklich peinlich und bedenklich, was die im Moment liefern. Ja? Darf ich das sagen hier? Sehr irritierend. Steigen sie aus der Champions League ab und schaffen nicht einmal in der Challenge League wirklich an der Spitze zu bleiben. Was ist denn da los? Ich glaube fast, sie hätten den Trainer nicht entlassen sollen. Der war nämlich eigentlich ganz gut, oder? Make big plans. Aim high in hope and work. Mach große Pläne. Strebe ein großes Ziel an. In der Hoffnung und im Werk. In der Hoffnung und in der Umsetzung, könnte man sagen. Und zwar stammt dieses Zitat von Daniel Hudson Burnham, 1846 bis 1912, amerikanischer Architekt und Stadtplaner, und rate, welche Städte dieser Mann geplant hat. Chicago und San Francisco. Zwei der größten Städte Amerikas. Mach keine kleinen Pläne hier. Und als ich dieses Zitat gefunden habe, fiel mir sofort ein, dass Oral Roberts, wer von euch kennt Oral Roberts, einer der großen Pioniere der charismatischen Bewegung in Amerika, großer Heilungsevangelist, hatte ein riesiges Zelt in den 50er Jahren, Hunderttausende von Menschen sind in seinem Dienst geheilt worden, er lebt immer noch und privatisiert, jetzt ist schon sehr alt, ist so ein Zeitgenosse von Kenneth Hagin, Altersgenosse von Kenneth Hagin. Und empfängt jetzt zum Teil jüngere Pastoren, damit sie von ihm lernen können. Und er hat auf seinem Schreibtisch immer ein Schild stehen, eine Tafel stehen mit der Aufschrift Make no little plans here. Mach hier bitte keine kleinen Pläne. Und das spricht mich sehr an. Ich glaube, da ist eine tiefe Wahrheit darin enthalten. Nämlich, dass wir keine kleinen Pläne machen sollen. Mit Gott kannst du große Pläne machen. Aber heute Abend geht es darum, dass wir es dann mal überhaupt Pläne machen. Lasst uns mit dem Negativen beginnen. Lasst uns einmal davon ausgehen, dass man planlos sein kann. Planlosigkeit. Sagt die Bibel etwas über Planlosigkeit? Ja, die Bibel sagt etwas über Planlosigkeit. Ein weiteres Zitat, nur zwei weitere Zitate zum Anfang. Niemand plant zu versagen, aber die meisten versagen beim Planen. Es ist sehr grundlegend, dass du dir einen Plan machst für das, was du vorhast. Ohne Plan kann es sehr gut sein, dass dir nichts von dem, was du gerne sehen möchtest, gelingen wird. Ich habe gerade heute Nachmittag mit jemandem zu tun gehabt, der keinen Plan hat, der planlos durchs Leben geht im Moment. Der einzige Plan, den er hat, ist irgendwie durchs Leben zu kommen, irgendwie den nächsten Tag zu überstehen, sozusagen. Nun, ich glaube, dass er daraus ausbrechen kann und auch daraus ausbrechen wird. Er hat gute Anfänge gemacht, könnte man sagen. Aber im Großen und Ganzen hat er keinen Plan. Und weißt du, es ist sehr anstrengend, mit solchen Leuten zusammen zu sein. Nach 5 Sätzen geht dir der Redestoff aus. Du weißt gar nicht, was du solchen Leuten sagen sollst. Sie wissen nicht, was sie fragen sollen, obwohl sie mehr als genug Probleme hätten, auf die es eine Antwort gäbe. Und du weißt nicht, was du ihnen sagen sollst, weil du nicht weißt, was sie überhaupt hören wollen. Was überhaupt gut ist für sie zu hören. Wenn jemand keinen Plan hat für sein Leben, dann greifst du wie ins Leere, wenn du ihm anbietest, einen Plan ihm zu vermitteln. Ich sehe es mit als meine Aufgabe, Leuten zu helfen, Pläne zu schmieden. Ich glaube, das ist mit meiner Aufgabe als Pastor. Dass ich Leuten, die gerne etwas erreichen möchten im Leben, die gerne erfolgreich sein möchten, und wir reden ja hier über Erfolg im biblischen Sinne, ja, dass ich ihnen helfe, Pläne zu machen, wie sie zu diesem Erfolg kommen können. Aber oftmals habe ich den Eindruck, ich greife ins Leere. Die Leute möchten gar nicht. Sie möchten gar keine Pläne machen, sie möchten gar keine Ziele erreichen. Sie haben schon irgendein imaginäres Fernziel, aber der Weg dorthin ist ihnen völlig unklar. Und das ist schade. Niemand plant zu versagen, aber die meisten versagen beim Plan. Und siehst du, der Umkehrschluss ist darin enthalten. Wenn du beim Planen versagst, dann, obwohl du vielleicht nicht geplant hast zu versagen, dann wirst du versagen. Von wem ist dieses Zitat? Von Unbekannt. Herr Unbekannt hat das gesagt. Und wer wohl einen Plan hatte? Wer vor seiner Zukunft steht, wie vor einem Spieltisch, und auf den blinden Zufall harrt, der ist ein Tor. August von Kotzebue, 1761 bis 1819, deutscher Dramatiker. Ich kann auch nichts dafür, dass der so heißt, oder? Der heißt so, Kotzebue. Oder Bue, oder ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Aber das Zitat ist gut, nicht wahr? Wer vor seiner Zukunft steht wie vor einem Spieltisch und auf den blinden Zufall harrt, der ist ein Tor. Leider ist es so, wahrscheinlich bei allen von uns, dass unser Leben diesem Bild geglichen hat. Aber du kannst es ändern. Du kannst vom Spieltisch an den grünen Tisch kommen und anfangen, dein Leben zu planen. Kann man das? Ja, man kann sein Leben planen. Man kann sich sagen, das und das möchte ich erreichen im Leben. Das bedeutet nicht, dass du jeden kleinsten Schritt minutiös planst, wie du dahin kommst. Das kann man nicht. Aber man kann sich Ziele stecken, man kann einen Plan entwerfen, man kann einen Plan aushacken, könnte man sagen, wie man dieses Ziel dann schlussendlich erreichen kann. Das geht tatsächlich. Es gibt mehr als genug Menschen, die bewiesen haben, dass das geht. Was denkst du, wie Leute es schaffen können, Millionäre zu werden, die einfach sich mit 17, 18 Jahren gesagt haben, ich habe ein Ziel im Leben, ich möchte Millionär werden. Und mit 30 haben sie ihre erste Million geschafft. Wie geht sowas? Wie kann das sein, wenn nicht eine Kraft enthalten ist in dem, was man Planen nennt? Und solche Leute planen ihre Ausbildung, sie planen ihre Karriere, sie planen ihre Familie, sie planen ihre Finanzen, sie planen alles. Du kannst eigentlich keinen Erfolg haben ohne Plan. Es ist unmöglich, Erfolg zu haben, wenn du keinen Plan hast. Warum? Weil du gar keinen Erfolg definiert hast. Du weißt gar nicht, was Erfolg für dich bedeutet, also kannst du auch keinen Erfolg haben. Einen Plan zu haben, Pläne zu machen, bedeutet eigentlich auch, Erfolg zu definieren. Was möchtest du erreichen? Was verstehst du überhaupt unter Erfolg? Wenn es für dich ein Erfolg ist, eine Familie zu gründen, ein Haus zu bauen, dann definiere dieses Ziel und entwirf einen Plan, wie du dorthin kommst. Wenn du das Ziel hast, für den Herrn in den vollzeitlichen Dienst zu gehen, dann hast du ein Ziel definiert. Dieses Ziel ist dein Erfolg, wenn du es erreichst. Aber um dieses Ziel zu erreichen, brauchst du einen Plan. Du musst bestimmte Entscheidungen treffen. Du musst bestimmte Schritte gehen in diese Richtung. Wenn du das nicht tust, wirst du nie dort ankommen. Der Herr sucht händeringend Arbeiter in seinem Weinberg, da kannst du sicher sein. Aber er nimmt keine unvorbereiteten Leute und stellt sie einfach ein. Sondern du brauchst einen Plan, um dorthin zu kommen. Du möchtest einen Musikdienst. Gut, du hast ein Ziel. Definiere dieses Ziel. Dieses Ziel zu erreichen bedeutet für dich Erfolg. Schmiede einen Plan, wie du dorthin kommst. Das kann man tun. Und genauso wie der Weltmensch seine Million auf dem Konto haben kann mit 30, kannst du dein Ziel erreichen mit der Hilfe des Herrn. Amen. Noch viel mehr als der. Was für eine Hilfe haben diese Leute denn? Was für eine Hilfe hat jemand, der nicht an Gott glaubt, seine Ziele zu erreichen, seine Pläne umzusetzen, seine Millionen zu scheffeln? Was für eine Hilfe hat? Er hat nur sich selbst. Er hat nur seine innere Motivation, die ihn antreibt dazu. Aber er hat nichts, was ihm helfen würde von außen. Er hat vielleicht ein paar gute Beziehungen, aber er hat keinen Gott, der ihm aufhilft. Er hat keinen Gott, der ihm Gunst gibt. Er hat keine wirklich bleibende Hoffnung. Er hat keinen Glauben in diesem Sinn. Er hat den menschlichen Glauben an seine Sache. Wie viel mehr müssten wir, die wir all das haben, erfolgreich sein? Müssten wir, die wir all das haben, Pläne schmieden und Pläne auch umsetzen können? Manchmal scheint es mir, wenn wir davor zurückscheuen, wie der Teufel das Weihwasser scheut, wie man so schön sagt, weil wir denken, oh, das hat irgendwie, damit pfuschen wir Gott ins Handwerk. Es gibt viele Christen, die scheuen sich davor, Pläne zu machen, weil sie denken, ja, es könnte ganz anders kommen. Gott könnte ja etwas ganz anderes vorhaben mit mir. Nun, wenn er etwas ganz anderes vorhat mit dir, wird es dir schon zeigen. Aber wenn du jemand bist, der sich nicht vorwärts bewegt, ein stehendes Auto kannst du schlecht lenken. Hast du schon mal bei einem Fahrzeug im Stand versucht, die Lenkung zu betätigen, wenn es keine Servolenkung hat? Ich kann mich erinnern, unsere ersten Autos waren Golf 2, ja? Golf 2, der hatte keine Servolenkung. Wenn du damit ausparken musstest irgendwo, mehr oder weniger im Stand, weil die Parklücke so eng war. Mai. Da hast du wirklich Muskelkraft gebraucht. Schon anders natürlich mit einem Opel Omega mit Servolenkung oder was auch immer du für ein Fahrzeug hast. Dann kannst du auch im Stand lenken. Aber bildlich gesprochen ist es, wie wenn du im Stand ein Fahrzeug lenkst, wenn du dich nicht bewegst. Und so geht es Gott auch. Er möchte dir eine Servolenkung einbauen. Nein, er möchte sehen, dass du vorwärts gehst. Er möchte sehen, dass du fährst. Er möchte sehen, dass du Pläne hast. Es ist für Gott leichter, Pläne zu durchkreuzen, als irgendwo auf der Bühne zu erscheinen, wo gar keine Pläne sind. Gott ist ein Meister darin, Pläne zu durchkreuzen, könnte man sagen. Ja. Haben wir alle schon erlebt. Amen. Ja, seien wir ehrlich, das haben wir alle schon erlebt. Dass wir uns Pläne gemacht haben und Gott kam und hat sie über den Haufen geworfen. Na und? Na preis dem Herrn, dass deine menschlichen Pläne nicht zustande gekommen sind. Aber offensichtlich hast du es ja gemerkt, sonst könntest du nicht sagen, dass er gekommen ist und deine Pläne über den Haufen geworfen hat. Nun, manchmal ist es auch der Teufel, der unsere Pläne über den Haufen wirft. Und das müssen wir natürlich lernen zu unterscheiden. Sprüche 21, Vers 5. Die Pläne des Fleißigen führen nur zum Gewinn. Oh, Halleluja. Die Pläne des Fleißigen führen nur zum Gewinn. Halleluja. Aber eigentlich geht es mir um den zweiten Teil hier erst einmal. Aber jeder, der hastig ist, erreicht nur Mangel. Was für eine Person wird uns hier beschrieben in diesem zweiten Versteil? Aber jeder, der hastig ist, erreicht nur Mangel. Jemand, der hastig ist, meint aus irgendeinem Grund, keinen Plan zu brauchen, keine Zeit zu haben, einen Plan zu schmieden, einen Plan zu erstellen. Er ist hastig, er hat es eilig, er möchte so schnell zum Erfolg kommen, dass er nicht einmal Zeit einplant, einen Plan zu machen. Nur diese Rechnung geht nicht auf. Wahrscheinlich kennt ihr alle die Situation, dass du ein neues Gerät gekauft hast und bei jedem neuen Gerät ist eine Bedienungsanleitung dabei. Oder du hast bei einem bestimmten Möbelhaus, das es in Dietikon und in Dietlikon gibt, hier in der Nähe, ein neues Möbel gekauft, bringst es nach Hause und denkst, na, also die Anleitung hier, wird doch noch so einen simplen Schuhschrank hier zusammensetzen können. Oder so ein neues Fernsehen, ja, ist doch kein Problem, oder? Ich brauche doch keinen Plan, hey. Werkzeug her, Ärmel hochgekrempelt, an die Arbeit. Und irgendwann merkst du, irgendwas passt da nicht ganz zusammen. Ist mir auch schon passiert, dass ich so ein schönes IKEA-Möbel halb zusammengebaut habe in der Meinung, hey, ich bin fangen Weltmeister im IKEA-Möbel zusammenbauen. Habe schon einiges in dieser Richtung getan, ja. Und ich merke, da ist ein bestimmtes Feature eingebaut, das muss genau so rum und sonst funktioniert es nicht und sonst passt das nächste nicht mehr dran. Punkt. Also, Ganzes wieder Rückbau, ja? Rückbau. Und dann gedemütigt, mit Schrammen in den Händen bereits, Schweiß über die Stirn laufend und in einem relativen Ärger nehme ich mir dann schließlich dieses weiße Papier zur Hand. Den Plan. Okay, Sie haben sich tatsächlich was überlegt, ja? Und ich tue gut daran, diesen Überlegungen zu folgen und den Plan umzusetzen. Nicht das, was ich meine, was geplant war. Verstehst du, wenn ich so genau wüsste, was sie geplant haben, dann hätte ich ja, könnte ich Konstrukteur sein bei IKEA. Kann ich aber nicht, weil ich kein Möbelbauer bin. In diesen Bereichen ist das relativ egal. Wir machen alle solchen Erfahrungen und denken, nun gut, beim nächsten Mal machen wir es anders. Aber in unserem geistlichen Leben und auch in unserem sonstigen Leben, was wir auch tun mögen, beruflich, familiär, geistlich etc., verhalten wir uns auch oft genauso. Wir sind nicht die Fleißigen, deren Pläne zum Gewinn führen, sondern wir sind die Hastigen, die nur Mangel erreichen. Und das ist schade. Was müssen wir also tun? Was müssen wir ersetzen? Wo müssen wir den Hebel ansetzen? Bei den Plänen. Nun, Pläne zu machen, braucht immer Zeit. Einen Plan zu machen, braucht Zeit. Einen Plan zu machen bedeutet eben, du musst dich erst einmal hinsetzen und genau überlegen, was möchte ich erreichen und wie kann ich es erreichen. Das ist es, was du eigentlich tust, wenn du einen Plan machst. Und in dieser Zeit, wo du einen Plan entwirfst, kannst du eben nicht etwas anderes tun. Das heißt, du kannst also nicht mit 7 Meilenstiefeln auf das Ziel zustürmen, sondern du sitzt erst einmal und tust scheinbar nichts. Dabei tust du eigentlich sehr viel. Du legst nämlich einen Grundstein für deinen späteren Erfolg und für das sichere Erreichen des Ziels. Manche von uns haben sich angewöhnt, einfach mal loszustürmen. Und weil sie die Erfahrung gemacht haben, dass es dann irgendwie schon geht, wer kennt das? Dass man dann irgendwie doch ans Ziel kommt, meinen wir, wir könnten alles so tun. Das war lange meine Strategie. Ich kann euch sagen, ich war ein ziemlich chaotischer, planloser Mensch. Ich hatte zwar Ziel, aber ich habe nie einen Plan gemacht. Das Ziel hat mich fasziniert, der Weg zum Ziel hat mich fasziniert, aber bitte bleib mir fern mit Plänen. Ich will keinen Plan machen, ich will umsetzen. Ich will das Ziel erreichen, ich will etwas tun. Und oftmals war es so, dass ich über Stock und Stein praktisch dann das Ziel irgendwie doch erreicht habe. Ich hätte es viel schneller erreichen können, wenn ich mir vorher einen Plan gemacht hätte. Aber nun gut, ich habe das Ziel schließlich erreicht. Und wenn du dir diese Haltung angewöhnst über Jahre, dann denkst du, das ist der einzige Weg, wie das Ganze geht. Und das ist natürlich ein Fehler. Da solltest du innehalten und anfangen, dir eine neue Technik anzugewöhnen, sozusagen. Das ist manchmal schwierig, ja, wenn man sich wirklich was Falsches angewöhnt hat, sich eine neue Technik anzueignen, aber es lohnt sich. Ich habe mir als Kind schon, weil ich nicht in einer Schwimmschule schwimmen gelernt habe, habe ich mir aus irgendeinem dummen Grund eine falsche Technik angeeignet. Ich mache seit meines Lebens, seit ich schwimmen kann, mache ich einen falschen Zwischenzug. Beim Brustschwimmen mache ich immer einen Zwischenzug, der nicht nötig wäre und der nicht zu einer normalen Schwimmbewegung gehört. Aber ich bring den nicht weg. Unmöglich. Ich habe es einige Male versucht in jüngeren Jahren. Ja, jetzt sowieso nicht mehr. Also, komm. Jetzt machen wir es so, oder? Aber ich habe mir irgendwie diesen Schwimmzug angewöhnt. In der Schule haben sie versucht, mir den wegzubringen. Mein Vater hat zeitweise versucht, mir den wieder abzugewöhnen. Hat alles nichts genützt. Dieser Zwischenzug war da. Man kann sich so natürlich über Wasser halten. Nun, versteht mich nicht falsch, ich bin kein schlechter Schwimmer. Ja? Ich war sogar zeitweise ein recht guter Schwimmer, relativ schnell. Aber spätestens, wenn ich in den Schwimmclub eingetreten wäre, da hätten sie mir die Flausen abgewöhnt. Weil so kannst du keinen Wettkampf gewinnen. Amen. Wir wollen aber einen Wettkampf gewinnen. Stimmt's? Amen. Nämlich den Wettlauf, den Gott uns vorgelegt hat, damit wir ihn laufen. Da können wir uns keine Zwischenzüge erlauben. Wir müssen effektiv werden. Amen. Und Effektivität beginnt damit, dass wir uns Pläne machen. Pläne führen zum Ziel. Hiob 42, Vers 2. Hier sagt Hiob, oder er antwortet auf etwas, was der Herr gesagt hat. Ich habe erkannt, dass du, Herr, alles vermagst und kein Plan für dich unausführbar ist. Wir haben Gott als Vorbild in diesem. Pläne zu machen ist nicht etwas rein Menschliches. Das ist nicht ein Krückstock, ein Behelfsmittel, das Gott uns gibt, weil wir halt lange nicht so schlau sind wie er. Sondern Pläne machen ist etwas Gott Ureigenes. Das heißt, er tut es selber, er tat es und er tut es noch. Er hat Pläne. Gott macht einen Plan. Gott ist eben auch nicht jemand, der einfach mal so ins Kraut schießt. Sondern Gott macht sich Pläne. Wir reden vom Erlösungsplan. Gott hat sich genau überlegt, was muss ich tun, um Adam und Eva und ihre Nachkommenschaft eines Tages zurückgewinnen zu können aus ihrem gefallenen Zustand. Was muss ich tun? Und dazu hat er sich einen Plan gemacht. Und dieser Plan, wie ihr alle wisst, wurde erfüllt in Jesus Christus. Aber, weißt du, das ist nicht, war nicht so, dass Gott innerhalb, in Sekundenschnelle wusste, was er tun würde. So dass er also eigentlich gar keinen Plan brauchte. Sondern hat sich schon überlegt, wie kann ich diesen Plan umsetzen. Und du siehst das auch daran, dass dieser Plan sehr lange gebraucht hat, bis er umgesetzt wurde. Und dass dieser Plan noch nicht zu Ende ausgeführt ist. Der Erlösungsplan, im Ganzen gesehen, ist noch nicht zu Ende. Da kommen noch Dinge, die wir noch nicht gesehen haben. Und wir können zurückblicken auf den Höhepunkt, den Schlüssel, nämlich die Kreuzigung, die Grablegung und Auferstehung Jesu Christi. Aber in diesem Plan ist auch enthalten das tausendjährige Reich, die Verherrlichung der Söhne Gottes, der Kinder Gottes und all das, was wir noch nicht gesehen haben. Das letzte Gericht, all das gehört zum Erlösungsplan. Das neue Jerusalem, oh Halleluja. Glory. Freust du dich auch auf das neue Jerusalem? Da brauchen wir keine Lautsprecherboxen mehr. Wir brauchen keine Mikrofone mehr. Wir brauchen keine Autos mehr. Wir brauchen keine Bedienungsanleitung mehr. Wir brauchen keine IKEA-Möbel mehr. Spätestens dann sind wir alle reich. Halleluja. Gott hat einen Plan. Und Hiob attestiert Gott hier, für dich ist kein Plan unausführbar. Und das ist eine gute Grundlage, wenn wir verstehen, dass Gott Pläne hat. Und Gott hat nicht nur den einen großen Erlösungsplan, sondern hat viele auch kleinere Pläne. Auf Nebenschauplätzen könnte man sagen. Und einer seiner Nebenschauplätze bist du und bin ich. Nebenschauplatz in Anführungszeichen, du bist ihm sehr, sehr wichtig. Deswegen hat er Pläne für dich. Er hat Pläne für dich, er hat Ziele für dich, er hat Absichten für dich. Und genauso wie Hiob hier sagt, dass Gott seine Pläne ausführt und dass kein Plan unausführbar ist für ihn, so kannst du das auch auf dein Leben beziehen. Kein Plan ist unausführbar für ihn. Nun, du sagst, aber wenn Gott Pläne hat, warum brauche ich dann auch noch welche? Weil Gott mit dir zusammenarbeiten will. Du bist keine Marionette. Und sei froh darum, dass du keine Marionette bist. Denn wenn du eine Marionette wärst, dann wärst du gar nicht. Dann wärst du nicht du. Wenn du keine freie Wahl hättest gegenüber Gott und seinen Angeboten, dann wärst du eine Marionette. Aber ich sage dir, das Leben würde nur halb so viel Spaß machen. Und die Beziehung zu Gott würde überhaupt keinen Spaß machen, weil es keine Beziehung wäre. Und deswegen hat Gott sich dieses Spiel ausgedacht, in Anführungszeichen Spiel, ja, dass er Pläne hat und uns animieren und motivieren will, dass wir Pläne machen. Und dann möchte er sehen, wie diese Pläne zusammenkommen und uns helfen bei der Umsetzung unserer Pläne, wenn wir ihm helfen bei der Umsetzung seiner Pläne. Das ist ein Spiel, ja, könnte man sagen. Es ist nicht wirklich ein Spiel, es ist sehr ernst. Aber Gott ist sehr spielerisch manchmal darin. Ihn reizen Herausforderungen. Glaubst du das? Glaubst du, dass Gott Herausforderungen reizen? Gott geht nicht immer nur den einfachsten, den simpelsten Weg, den Weg des geringsten Widerstandes. Wenn er das getan hätte, würden wir heute nicht hier sitzen. Ja, wenn er den Weg des geringsten Widerstandes gegangen wäre, damals, als das Ding aus dem Ruder lief, dann hätte Gott mit einer Handbewegung hätte uns weggewischt. Heiteres Berufsraten bei Robert Lemke, machen Sie eine typische Handbewegung. Sie müssen Gott sein. 1. Chronik 28, Vers 12. Pläne sind so wichtig und wir sehen immer wieder in der Bibel, dass ohne Plan nichts getan wurde. 1. Chronik 28, Vers 12. Und den Plan von allem, was durch den Geist in ihm war. Und zwar ist hier die Rede von David, der seinem Sohn Salomo den Plan von allem, was durch den Geist in ihm war, bezüglich des Tempels und der Ausstattung des Tempels und der Funktion des Tempels, gab er seinem Sohn Salomo mit. Den Plan davon. Weil Gott hat es nicht zugelassen, dass David diesen Tempel selber bauen konnte. David hatte aber den Plan. Er hatte die Pläne und nun gab er diese Pläne an seinen Sohn Salomo weiter, damit er sie umsetzen konnte. Aber beachte, was es hier heißt und den Plan von allem, was durch den Geist in ihm war. Der Geist Gottes hatte ihn inspiriert, diese Pläne zu machen. Der Geist Gottes hatte ihm diesen Plan sozusagen vermittelt, ihn eingegeben. Aber David musste reagieren, als der Heilige Geist zu ihm kam und ihn reizte und ihn aufforderte. David, mach Pläne. Fang an, Pläne zu schmieden für den Tempel. Mach Pläne. Hat David nicht gesagt, ich und Pläne machen? Mach du doch Pläne. Du bist ja der allmächtige, allwissende, allgegenwärtige Gott. Mach du doch einen Plan. Nein, sondern David hat gesagt, hier bin ich, Herr. Ich bin dein Werkzeug, ich bin dein Reißbrett. Ich mach deine Pläne. Und dem haben wir den Tempel Salomos zu verdanken, der schließlich tatsächlich gebaut wurde, weil einer einen Plan hatte. Halleluja. Weißt du, wir haben Pläne für diese Gemeinde. Und die Pläne für diese Gemeinde, vielleicht denkt ihr manchmal, das wächst alles auf deren Mist. Ja? Die setzen sich zusammen, trinken einen Kaffee und dann machen sie Pläne, was mit dieser Gemeinde geschehen soll. Ich höre immer große Zahlen. Sie haben das Ziel, eine große Gemeinde zu haben. Ich weiß, nicht ihr, sonst wärt ihr heute Abend nicht da, ihr seid der harte Kern. Aber manche Leute denken, ja, weil die immer schnorren, sollen jetzt doch zufrieden sein da mit dem heiligen Haufen, wo wir haben. Aber weißt du, diese Pläne, die wir haben, das sage ich mit gutem Gewissen, die kommen nicht einfach nur von uns. Manchmal habe ich auch schon gedacht, diese Pläne kommen nur von mir. Aber das ist in den Augenblicken, wo der Teufel versucht, mich zum Zweifeln zu bringen. Diese Pläne, verstehst du, wir bringen diese Pläne auch nicht weg. Die weichen nicht von uns, diese Pläne. Ich könnte mich heute Abend, wenn ich jetzt versuchte, mich zu entscheiden, Manfred Roth, bitte vergiss endlich den Plan, hier in Schaffhausen eine große Gemeinde haben zu wollen. Vergiss diesen Plan einfach. Ich könnte es nicht. Ich könnte es nicht, wenn ich diese Hoffnung, wenn ich diesen Plan, der durch den Geist in mir ist, wenn ich diesen Plan aufgeben würde, dann könnte ich die Kanzel zusammenklappen. Versteht ihr? Da könnte ich das Buch zuklappen, dann könnten wir nach Hause gehen. Machen wir keine kleinen Pläne hier bitte. Wir haben Großes vor. Wenn wir kleine Pläne machen würden, ich glaube, nicht die Hälfte wäre heute Abend hier. Nicht, wir hätten heute, in diesem Jahr 2007, wir hätten nicht die Hälfte der Leute, die wir haben, wenn wir nicht irgendwann angefangen hätten, große Pläne zu machen. Denn kleine Pläne faszinieren niemanden. Weißt du, wenn wir nur eine weitere Iglu-Gemeinde wären? Ja, ihr wisst, was ein Iglu ist, oder? Das ist die Behausung der Eskimos. Die traditionell. Wenn wir nur eine weitere Iglu-Gemeinde wären. Ja, wie viele Leute haben Platz in einer Iglu-Gemeinde? 10, 12, je nachdem, wie groß das Iglu gebaut ist, 20, 30, aber mehr nicht. Und wen fasziniert das? Bitte, du willst nicht in einem Iglu wohnen. In Iglus ist es kalt. Und auch wenn du heizt drin, wirklich gemütlich ist ein Iglu nicht. Das kannst du mir nicht weismachen. Auch nicht, wenn du ein Rentierfell an der Wand hängen hast. Ist nicht wirklich gemütlich in einem Iglu. Wir machen keine kleinen Pläne hier. Manche Leute haben ein Problem damit, wisst ihr? Manche Leute haben ein Problem damit, denken, die Ente geht weh. Die kommt dann auch noch auf den Boden. Nein, wir kommen nicht auf den Boden. Wir sind versetzt mit Christus an himmlischer Erde. Und da bleiben wir. Das ist unser Boden. Halleluja. Jesaja 28, Vers 29. Auch dies geht aus vom Herrn der Heerscharen. Er führt seinen Plan wunderbar aus. Seine Weisheit lässt er groß sein. Das ist eine ganz allgemeine Aussage. Und wenn dein Plan mit dem Plan des Herrn in Übereinstimmung gekommen ist, sodass dein Plan nicht mehr dein Plan ist, sondern sein Plan, und der Plan des Herrn nicht mehr seiner ist, sondern deiner, sozusagen, dann ist der Herr verpflichtet, diesen Plan auszuführen. Und er tut es auf wunderbare Weise. Seine Weisheit lässt er groß sein. Mit anderen Worten, du musst nicht immer wissen, wie der Plan zustande kommt. Ich habe einige Pläne, von denen ich keine Ahnung habe, wie sie zustande kommen sollen. Da kommt die Weisheit Gottes ins Spiel. Nicht, dass ich keinen Plan habe, aber ich habe trotzdem, weiß ich im Moment nicht, wie er im Detail zustande kommt. Versteht ihr, es ist ein Fehler, wenn du den Plan zu detailliert ausarbeiten willst. Ich habe aufgehört zu sagen, ja, den und den kommt der und der Gemeinde und dann müssen wir noch ein paar reiche Leute in die Gemeinde hineinbeten und dann verträgt es auch einmal wieder ein paar Schwache und so weiter und so fort. Vergiss es. Das ist Unsinn. In dieser Weise dürfen wir Gott nicht ins Handwerk pfuschen. Er setzt den Plan um, was jetzt Gemeindebau natürlich angeht. Eine Grundfrage, die wir uns stellen müssen, ist natürlich, wessen Pläne wollen wir umsetzen? Und es gibt tatsächlich diesen Punkt, dass du eigene Pläne hast. Dass du eigene Pläne hast, die sich nicht mit den Plänen des Herrn vertragen. Und wenn du solche Pläne hast, dann ist es gut, wenn sie früher oder später durchkreuzt werden. Und du dir klar darüber wirst, wessen Plan du dabei bist, umzusetzen. Es gibt ein sehr gutes Buch von Kenneth Hagin, leider nur auf Englisch, mit dem Titel Plans, Purposes and Pursuits. Alle von euch, die ein bisschen Englisch können oder Englisch lernen wollen, kauft euch dieses Buch. Es ist eines der besten Bücher von Kenneth Hagin. Sprüche 16, Vers 9. Sehr bekannter Vers. Das Herz des Menschen plant seinen Weg, aber der Herr lenkt seine Schritte. Siehst du, Pastor Manfred, jetzt hast du mit einem Vers deine ganze Predigt über den Haufen geworfen. Nein, absolut nicht. Das Herz des Menschen plant seinen Weg, aber der Herr lenkt seine Schritte. Erstens ist das eine Möglichkeit. Es kann auch sein, dass du von vornherein deinen Weg so planst, dass der Herr deine Schritte nicht umlenken muss. Zweitens steht hier gar nicht, dass der Herr die Schritte umlenkt, sondern hier steht, das Herz des Menschen plant seinen Weg, aber der Herr lenkt seine Schritte. Die Frage ist immer, aus welcher Perspektive liest du einen solchen Vers? Das kann genauso gut heißen, das Herz des Menschen plant seinen Weg, aber es ist der Herr, der dafür sorgt, dass des Menschen Schritte auch in diesem Plan laufen. Es ist ein negatives Bibelverständnis, das immer gleich den Mahnfinger sieht. Immer sofort, wenn es irgendwo mal ein bisschen brenzlig wird, sehen manche Leute sofort den Mahnfinger Gottes. So nimm dir ja nicht zu viel vor. Der Herr könnte kommen und es über den Haufen werfen. Was für ein Unsinn. Solche Schriftstellen wie in Jakobus, wo Jakobus sagt, wenn der Herr will und wir leben. Studier doch mal, in welchem Zusammenhang Jakobus das sagt. Er sagt das zu Handelsleuten, zu Händlern, zu Geschäftsleuten, die mir nichts, dir nichts in eine andere Stadt ziehen wollen, um dort Geschäfte zu machen, um dort Gewinn zu machen, ein Jahr lang und dann wieder zurückzukehren, ohne den Herrn befragt zu haben vorher. Und Jakobus sagt, nun, wenn das deine Motivation und deine Absicht ist, dann solltest du es tun mit dem Gebet auf den Lippen, wenn der Herr will und wir leben. Aber nicht, wenn du den Herrn befragt hast, was du tun sollst und der Herr dir gesagt hat, geh in diese und jene Stadt und treibe ein Jahr lang Handel und bring den Zehnten davon ins Vorratshaus. Wenn der Herr dir das gesagt hat, dann brauchst du doch nicht noch zu beten, okay, wenn der Herr will und wir leben. Wieso sollte irgendjemand, geschweige denn der Herr, ein Interesse daran haben, deine Pläne über den Haufen zu werfen, wenn deine Pläne seine Pläne sind? Das ist absurd. Und hier stehen sich viele Christen selber auf dem Schlauch. Sie sabotieren dauernd ihre eigene Beziehung zum Herrn. Sie sabotieren dauernd den Informationsfluss vom Herrn zu sich. Und von sich zum Herrn. Sie denken immer, ja, wenn ich mir jetzt wieder ausdenkt habe, ob da der wirklich denn der Wille vom Herrn ist. Der Heilige Geist redet zu ihnen, der Heilige Geist inspiriert sie, der Heilige Geist gibt ihnen Pläne, Ziele und Absichten, aber sie denken, ja, da bin wahrscheinlich nur ich. Du stehst dir selber auf dem Schlauch. Vertrau doch einfach mal dem, was der Heilige Geist in deinem Leben tut und was er in deinem Leben sagt. Jesaja 30, Vers 1. Wehe den widerspenstigen Söhnen, spricht der Herr, die einen Plan machen, aber nicht von mir aus, um Bündnisse weihen, aber nicht nach meinem Geist, um Sünde auf Sünde zu häufen. Hier hast du ein Beispiel für wirklich böse Pläne. Hier hast du ein Beispiel für unabhängige Pläne, die nichts mit Gott zu tun haben. Und dort sagt der Herr tatsächlich, wehe den widerspenstigen Söhnen. Die einen Plan machen, aber nicht von mir aus. Gibt es Pläne, die nicht vom Herrn aus sind? Entschieden ja. Entschieden gibt es solche Pläne. Und leider muss man sagen, sie sind sehr verbreitet im Leib Christi. Leider muss man sagen, sie sind sehr verbreitet. Viele Christen schmieden Pläne nicht vom Herrn aus. Weihen Bündnisse, gehen Bündnisse ein, die nicht vom Herrn initiiert sind. Und oh mein, was hast du für eine Last am Bein, wenn du einen Bund mit jemandem eingehst, der nicht vom Herrn initiiert ist, der Bund meine ich. Verbinde dich nicht mit Leuten, die dich hemmen in dem, was du tust. Manche Leute, für sie ist die Einheit steht über allem. Die Einheit im Leib Christi. Oh, wir müssen doch die Einheit pflegen. Wir müssen doch die Einheit haben. Ich bin auch für Einheit, bitte glaubt's mir. Da hat der Herr viel bei mir getan in den letzten Jahren. Zu mir über Einheit geredet, aber noch immer glaube ich und bin ich der festen Überzeugung, es gibt keine Einheit im Leib Christi des kleinsten Nenners. Es gibt sie nicht. Mensch, warum bin ich nur so offenherzig heute Abend? Wahrscheinlich, weil meine Frau nicht da ist. Nein, ich meine das im Ernst. Siehst du, meine Frau hat eine restriktive Kraft. Ich meine das im guten Sinn. Dein Ehepartner hat eine restriktive Kraft auf dich, weißt du das? Das heißt, er oder sie hindert dich daran, Dinge zu tun, die du nachher bereust. Stimmt's? Das ist mir schon mehr als einmal passiert. Das ist mit ein Segen der Ehe. Dass du jemanden hast, der dich erinnert, hey, Mann, benimm dich. Frau, benimm dich. Und das passiert manchmal über einen jahrelangen Schleifprozess, ja, wo man sich manchmal auch für den anderen blamieren muss. oder schämen muss. Amen.
Amen.
Das ist jedem von euch schon passiert. Guckt doch nicht so heilig, Leute. Ist jedem schon passiert. Aber es ist auch deinem Partner mit dir schon passiert, will ich sagen. Nun, was machst du, wenn Pläne zerbrechen? Ist ja alles schön und gut, Pastor Manfred, aber ich habe aufgehört, Pläne zu machen, weil ich habe schon so oft erlebt, dass meine Pläne den Bach runtergegangen sind und jetzt habe ich langsam die Nase voll. Jetzt ruhe ich mich erstmal aus und mache gar keine Pläne. Was machst du, wenn Pläne fehlschlagen? Wenn Pläne zerbrechen? Ein weiteres Zitat. Gegen das Fehlschlagen eines Planes gibt es keinen besseren Trost, als auf der Stelle einen neuen zu machen. Dieses Zitat ist von Jean Paul, 1763 bis 1825, deutscher Erzähler. Schon bezeichnend, dass viele dieser Zitate so alt sind. Ja? Scheint mir fast so manchmal, wie wenn die Leute früher mehr gedacht haben. Wie wenn die Leute früher mehr nachgedacht haben über bestimmte Dinge. Und eine Sache, die auch wahr ist, ist, sie waren näher bei der Bibel. Sie waren näher am biblischen Denken dran. Nicht, dass sie unbedingt gläubig waren, aber sie hatten von ihrem Denken her eine biblische Prägung. Gegen das Fehlschlagen eines Planes gibt es keinen besseren Trost, als auf der Stelle einen neuen zu machen. Der Gerechte fällt siebenmal und steht wieder auf. Wenn sieben Pläne fehlgeschlagen haben, dann schmiede einen achten. Ihr kennt ja das Lied. Über sieben Brücken musst du gehen. Sieben dunkle Jahre überstehen. Bin überhaupt kein Fan von Peter Maffay. Kann seine Musik nicht ausstehen. Kann auch dieses Lied eigentlich nicht ausstehen. Aber irgendwie fällt es mir immer wieder mal ein. Ein geflügeltes Wort irgendwie geworden, oder? Über sieben Brücken musst du gehen. Das Lied ist ja gar nicht von ihm, wisst ihr, ja? Es ist von einer DDR-Rockband. Er hat es übernommen in den Westen. Mhm. Was man nicht alles erfährt hier im biblischen Glaubenszentrum. Ne? Hiob 17, Vers 11. Hiob konnte sich sicher auch darüber beklagen, dass einige Pläne in seinem Leben fehlgeschlagen haben. Meine Tage sind vorüber, zerrissen sind meine Pläne, die Wünsche meines Herzens. Nun, das kann ein der ehrliche Ausdruck deines Herzens sein. Ich hatte diesen Weheruf auch schon auf den Lippen, manchmal. Aber wichtig ist, dass wir nicht dabei bleiben. Amen. Dass wir nicht uns am Boden zerstören lassen, weil einmal ein Plan nicht ausgeführt werden konnte. Seht ihr, Pläne zu machen und Pläne zu haben, die Pläne an und für sich sind nicht heilig. Diese Pläne sind nicht unantastbar. Diese Pläne sind nicht unser Gott, sondern sie sind ein Vehikel. Sie sind ein Transportmittel auf dem Weg zum Ziel. Und sie können fehlschlagen. Genauso wie du eine Panne haben kannst mit dem Auto, wenn du 800 Kilometer in den Süden fährst. Kannst du eine Panne haben. Nun, sagst du deswegen, ich werde mir nie wieder ein Auto kaufen. Nie wieder werde ich mich in ein Auto setzen. Diese Reifenpanne, das hat mich so gedemütigt. Das mache ich nicht nochmal mit. Niemand ist so dumm. Sondern wir wissen alle, Autos sind grundsätzlich etwas Gutes. Man muss halt das Richtige haben. Und so ist es auch mit den Plänen. Es gibt unterschiedliche Gründe natürlich, warum Pläne zerbrechen. Manche Pläne zerbrechen auch, weil sie in sich nicht stabil sind. Weil sie gar keine Grundlage haben. Ja, wenn du den Plan dir vorgenommen hast, Lotto-Millionär zu werden, dann muss ich dich enttäuschen. Das ist kein guter Plan. Ich bete dafür zum Herrn, dass dieser Plan nicht in Erfüllung geht. Ich bete zum Herrn, dass dieser Plan zerbricht und du nicht Lotto-Millionär wirst. Denn das wäre ein falsches Signal für dein Leben. Das wäre nämlich das falsche Signal, dass man mit ein bisschen Glück und einem Minimaleinsatz von 5 Franken oder 5 Euro Millionär werden kann, ohne einen Finger krumm gemacht zu haben damit. Es wäre falsch. Ein falsches Signal. Der Kluge, der Weise sammelt händeweise. Händeweise. Und die Statistiken, die geführt wurden und werden über Lottomillionäre, zeigen nur allzu deutlich, dass viele, ein hoher Prozentsatz dieser Leute innerhalb kurzer Zeit wieder auf dem Niveau angekommen ist, wo sie gestartet haben, als sie Millionäre wurden. Völlig logisch. Warum? Weil sie nicht mit dem Geld umgehen können. Weil sie nicht das Ganze langsam gesteigert haben. Nun, ich glaube, es ist etwas anderes, wenn du bei Günther Jauch, bei Wer wird Millionär, eine Million gewinnst. Hast du wenigstens was geleistet dafür? Psalm 14, Vers 6. Die Pläne des Elenden wollt ihr zuschanden machen, aber seine Zuflucht ist der Herr. Psalm 14, Vers 6. Die Pläne des Elenden wollt ihr zuschanden machen, aber seine Zuflucht ist der Herr. Konntest du das auch schon mal sagen? Oh, ihr Angreifer, ihr bösen Mächte, ihr bösen Umstände, ihr bösen Menschen, ihr wollt die Pläne des Elenden, des Einfachen, des Simplen, des Heiligen, wollt ihr zunichte machen. Hinweg von mir. Aber seine Zuflucht ist der Herr. Die Frage ist, wo läufst du hin, wenn ein Plan zerbrochen ist? Bei wem nimmst du deine Zuflucht, wenn deine Pläne nicht zustande kommen? Oder auch nur, wenn sie nicht in der Zeit zustande kommen, die du dir vorgenommen hast. Das wisst ihr alle inzwischen, ja? Zeitplan und einen Plan zu haben, das sind manchmal zwei sehr verschiedene Dinge. Der Zeitplan kann manchmal ein ganz anderer sein. Du solltest dich nicht zu sehr auf einen bestimmten Zeitplan festlegen. Ganz zum Schluss kommen wir noch zu dem, was man erfüllte Pläne nennen könnte. Erfüllte Pläne. Das ist ja das Ziel, dass sich die Pläne erfüllen. Amen. Was müssen wir tun, damit sich Pläne erfüllen? Mit hoher Wahrscheinlichkeit, mit viel größerer Gewissheit, als es bisher der Fall war. Gibt es Grundregeln, die wir beachten können? Ja. Auch hier sagt das Wort einiges. Sprüche 15, Vers 22. Pläne scheitern, wo keine Besprechung ist. Wo aber viele Ratgeber sind, kommt etwas zustande. Auch das ist ein sehr bekannter Vers. Pläne scheitern, wo keine Besprechung ist. Wo aber viele Ratgeber sind, kommt etwas zustande. Ich glaube, dass man das ein bisschen relativieren muss oder dass man es zumindest im richtigen Kontext sehen muss, denn wir relativieren ja das Wort nicht, versteht mich schon richtig. Allzu viele Ratgeber solltest du auch nicht haben. Denn zu viele Köche verderben den Brei, wie es so schön heißt. Das ist zwar kein Bibelvers übrigens, ja. Aber es ist eigentlich eine Binsenwahrheit. Denn es ist logisch, wenn du zu viele Ratgeber hast, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sie nicht dasselbe sagen. Dass sie dich in womöglich zwei völlig entgegengesetzte Richtungen schicken. Der eine sagt, wow, super Plan, hey, umsetzen, Mann. Und der andere sagt, um Himmels Willen, verwirf diesen Plan, ja nicht. Tu das ja nicht, wage es gar nicht in diese Richtung zu denken. Und der dritte sagt, wir können mal ein paar Tage fasten drüber. Nein, sondern der Sprücheschreiber geht natürlich davon aus, dass man sich gute Ratgeber sucht. Und da möchte ich mal wieder ein bisschen Eigenwerbung machen. Ich denke, dass man das in der Gemeinde, in einer Gemeindesituation, insbesondere auch auf pastoralen Rat anwenden kann. Wenn du bestimmte Pläne hast und du weißt nicht, ist das wirklich der richtige Plan, oder du weißt nicht, was sind die nächsten Schritte, oder du weißt nicht, wie soll ich ihn umsetzen oder soll ich ihn überhaupt umsetzen, dann suche doch den Rat deines Pastors. Oder deiner Pastorin. Und das sage ich nicht, weil wir noch mehr Arbeit haben möchten, wir haben genug Arbeit, sondern das sage ich, weil das zu unserer pastoralen Verpflichtung gehört. Wie ich am Anfang schon kurz erwähnte, ich sehe das mit als eine meiner Hauptaufgaben, euch zu helfen beim Pläne schmieden, euch zu helfen beim Pläne umsetzen, euch aber auch zu helfen, wenn nötig, beim Pläne verwerfen. Und ich sage das nicht genüsslich und weil ich mich schon darauf freue, eure Pläne kurz und klein zu haben. Nein, überhaupt nicht. Sondern wisst ihr, das ist wieder einmal was, das musst du einfach glauben. Du kannst es auch nicht glauben, wenn du nicht willst, aber es wäre besser, wenn du es glaubst. Als Pastor hast du eine bestimmte Befähigung und Salbung vom Herrn, Dinge einzuschätzen, Amen. Dinge zu sehen. Obwohl du vielleicht nicht in denselben Schuhen stehst wie derjenige, aber durch den Heiligen Geist und durch den Rat der Schrift und direkt vom Herrn manchmal auch, weißt du einfach bestimmte Dinge, weil du sie einfach weißt. Du weißt sie einfach. Du musst nicht einmal ein Fachmann sein auf diesem Gebiet, aber du weißt sie einfach. Du weißt es. Ich kann es euch nicht erklären, aber ich weiß es einfach. Bei manchen Dingen weiß ich einfach, sie sind falsch. Wenn Leute mit bestimmten Dingen zu mir kommen, ich muss gar nicht überlegen. Ich muss gar nicht erst den Herrn fragen. Frag doch mal den Herrn für mich, ob ich dies und jenes tun soll. Nein. Manchmal könntest du die Leute vor den Kopf stoßen. Müsstest du die Leute vor den Kopf stoßen. Bitte frag doch mal den Herrn für mich, soll ich dies oder jenes tun? Soll ich einen ungläubigen Mann heiraten? Nein. Dazu muss ich nicht den Herrn befragen. Das ist ein simples Beispiel. Es gibt viele Beispiele, wo es nicht ganz so offensichtlich ist. Aber die Antwort ist nein. Sprüche 20, Vers 18. Pläne kommen durch Beratung zustande und mit weiser Überlegung führe Krieg. Mit weiser Überlegung führe Krieg. Pläne kommen durch Beratung zustande. Weißt du, natürlich, man bezahlt auch Lehrgeld in diesem Bereich. Ich glaube, man kann nicht sagen, das kannst du alles einfach so von vornherein immer richtig machen. Nein, du wirst Lehrgeld bezahlen müssen, habe ich auch. Wenn du dein erstes Buch rausgibst oder deinen ersten Film drehst oder was auch immer du zum ersten Mal machst, deine erste CD herausgibst, du wirst Lehrgeld bezahlen. Beim nächsten Mal machst du es besser und lässt dich beraten. Holst den Rat von Profis ein oder lässt es gleich von Profis ausführen. Wisst ihr, am Anfang, wenn du anfängst, Pläne umzusetzen, dann ist alles erst einmal gebastelt. Seid ihr auch so Bastler? Ich bin so ein passionierter Bastler, ich sag's euch. Ich habe schon als Kind viel gebastelt. Ich war ein Bastelkönig. Ich habe die Bastelbögen gemacht, die es gab in der Schule. Ich habe aus eigenen Materialien Dinge gebastelt. Ich habe den Henry-Stutzen und die Silberbüchse gebastelt von Winnetou und Old Shatterhand und die Dinger sahen wirklich echt aus. Ich sag's euch. Ich war ein Bastler. Diese Begabung zu basteln ist gut. Aber irgendwann musst du aus dem Basteln rauswachsen. Weil der Herr wird nicht unbedingt verherrlicht durch Bastelarbeiten. Und viel zu vieles im Reich Gottes sind Bastelarbeiten. Und der Herr möchte Professionalität. Das wäre das andere P gewesen heute Abend. Psalm 20, Vers 5. Das ist mein letzter Vers. Er gebe dir nach deinem Herzen und alle deine Pläne erfülle er. Was für ein wunderbares Gebet. Er gebe dir nach deinem Herzen und alle deine Pläne erfülle er. Aber nur unter welcher Bedingung kann man das beten und kann man das sagen? Das kannst du nur sagen, wenn deine Pläne die Pläne des Herrn sind. Und wenn du dieses Spiel mit dem Herrn so gut verstehst und die Regeln kennst, so dass du weißt, meine Pläne sind seine Pläne und seine Pläne sind meine Pläne. Nur dann kannst du so etwas beten und alle deine Pläne erfülle er. Wie kann ich euch wünschen, dass sich alle eure Pläne erfüllen? Nur wenn ich weiß, dass eure Pläne gute Pläne sind. Wenn ihr insgeheim plant, diese Gemeinde zu kapern, dann möchte ich das lieber nicht beten. Wenn ihr schon Pläne habt, nach Übersee abzuschleichen, auszuwandern, weil es euch nicht mehr passt in der Schweiz, ich weiß nicht, ob ich diese Pläne segnen kann. Nun, das sind nur Beispiele, ja. Versteht mich schon richtig. Wenn der Herr dich nach Australien ruft, dann geh. Er gebe dir nach deinem Herzen und alle deine Pläne erfülle. Möchtest du das sagen können für dein Leben? Dann fang an, Pläne zu schmieden. Fang an, deine Pläne abzugleichen mit dem Herrn. Weißt du, der Herr, kein Problem, deine Pläne mit dir zu besprechen und dich vielleicht zu korrigieren, indem er durch sein Wort oder durch den Heiligen Geist oder durch deinen Pastor zu dir redet. Er hat kein Problem damit. Aber ich glaube, der Herr hat ein Problem, wenn er dir Pläne offenbaren will und du weigerst dich. Du sagst, Pläne, ich und Pläne. Nein, bitte nicht. Erfolgreiches Leben ist ohne Pläne nicht möglich. Amen. Amen. Halleluja. Miriam, können wir zum Schluss noch ein Lied singen? Hast du einen Plan dafür? Amen.